willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Der, den wir heute vor allen Dingen erinnern, und das ist der eigentliche Zweck dieser Finissage, ist der wunderbare Schauspieler und Aktivist Rolf Becker. Und Rolf Becker hat viele, viele Initiativen in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum, unterstützt. Er war ja nicht nur ein großer Bühnenkünstler und Filmkünstler und Textrezitator, er war ja auch ein Aktivist mit Gewerkschaften, mit linken Initiativen, und das hat er in Wuppertal bis zur kleinsten Initiative immer wieder gemacht.
Wir beginnen mit einem Song, den ich glaube ich vor einem halben Jahr geschrieben habe, und der heißt "Über uns scheint der gleiche Mond". Himmel über uns, nie wieder auf.
willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ja, vielen, vielen Dank, Rudi Rode. Der, den wir heute vor allen Dingen erinnern, und das ist der eigentliche Zweck dieser Finissage, ist der wunderbare Schauspieler und Aktivist Rolf Becker. Und Rolf Becker hat viele, viele Initiativen in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum, unterstützt. Er war ja nicht nur ein großer Bühnenkünstler und Filmkünstler und Textrezitator, er war ja auch ein Aktivist mit Gewerkschaften, mit linken Initiativen, und das hat er in Wuppertal bis zur kleinsten Initiative immer wieder gemacht. Also ich bin über die vielen Jahre sehr, sehr oft mit ihm zusammen gewesen. Er hat uns in vielen Städten mit Wegner-Lesungen begleitet, aber eben auch mit anderen. Wir haben uns gesehen bei Ossietzky-Lesungen und bei Kästner und ich weiß nicht was. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich ihm begegnen durfte, bin ihm dankbar. Er hat hier an dieser Stelle, in diesem Raum, eine seiner letzten Lesungen gemacht, vor fast genau einem Jahr, zu Armin T. Wegner. Und ich verneige mich vor dem wunderbaren Menschen und Genossen Rolf Becker. Mehr will ich heute gar nicht sagen. Ich übergebe jetzt das Wort an die Regina und dann macht das Programm seinen Weg.
Wir widmen die heutige Veranstaltung dem Gedenken an Rolf Becker. Er ist am 12. Dezember 2025 gestorben und ist 90 Jahre alt geworden. Wir lernten ihn als Menschen kennen, der zugewandt, menschenfreundlich, mit einem klaren politischen Kompass seine Bekanntheit und seine Fähigkeiten als Schauspieler einsetzte, um diejenigen, die Solidarität benötigen, zu unterstützen. Dieses Engagement ging auch über deutsche Grenzen hinaus. Davon werden wir gleich noch etwas mehr hören von Beatrix Sassermann, die auf diesem Gebiet ihn sehr gut kennengelernt hat. In Bewegung bleiben, mit dialogischer Offenheit und das Handlungsprinzip nie vergessen. Das war sein Anliegen. Rolf Becker schaffte den Zusammenklang aus Freundlichkeit, Genauigkeit und Großzügigkeit. Er nahm den historischen Fakt genauso ernst wie literarische Zeugnisse, gemeinsam mit der Verarbeitung des Selbsterlebten. Er sah eine Aufgabe darin, eine kommunikative Infrastruktur zu etablieren, die einen Rückfall in die Barbarei unmöglich machen sollte. Mit dem Tod von Rolf Becker verliert dieser Stil eine wichtige Stimme und eine Idee von Öffentlichkeit, die als Einladung und nicht als Zumutung begriffen wird. Heute haben wir im Geist von Rolf Becker ein Programm gestaltet, auf das sich jetzt alle freuen können. Seid neugierig, erwartungsvoll und tankt Kraft für alles, was noch zu tun ist. Jetzt geht's los. Uli Klahn fängt an.
Ja, vielen Dank, und schon muss ich wieder singen. Und das erste ist zwei Lieder, die tatsächlich nochmal einen Ton, einen Begriff, ein Gefühl für Armin T. Wegner reinbringen. Ein Lied davon auf besonderen Wunsch von Maike, die hier die Pressearbeit macht, denn sie war bei der Einführung, bei der Eröffnung dieser Ausstellung leider nicht da. Und dieses erste Lied ist ein Liebeslied von Armin T. Wegner und heißt: Ich habe das Seil meiner Seele über die Berge gespannt. Musik.
Herz war wie die Fasern des Weidenbasts. Das himmelsblaue Schwert kann es nicht zerschneiden. Immer horch es hinaus, ob du ihm Grüße sendest. Oh, wie bebt meine Wolkenschaukel, wenn du im Dunkeln leise meinen Namen sagst. Ich hab das Seil meiner Seele über die Berge gespannt. Seiltänzer ist deine Liebe, die wiegt sich auf ihrem feinen Haar.
Oder zweites Lied, das passt ganz gut in die Stadt. Wir haben das uraufgeführt, das habe ich geschrieben auf ein Stadtgedicht von Armin T. Wegner. Und wir haben das an diesen Bad Banks, an diesen Bänken, die nicht zum Ausruhen und schon gleich nicht zum Hinlegen gebaut sind, mit lauter solchen komischen Dornen, damit sich Menschen, die mal ausruhen müssen, nicht länger da aufhalten. Auch hier in der Nähe stehen solche in der Fußgängerzone. Und das Lied heißt Alte Plätze.
Seltsam sie sind, blühende Inseln im steinernen Meer, um die das Leben, Regen und Wind hinbrandet in stiller Eile. Wo die Kinder der Stadt ihre Spiele ziehen, sie lieben Wind und Sonne so sehr, wo sie dunkel gehen nach Arbeit und Mühen, ist ihnen das Spiel ihrer Tage zu schwer. Wo die Obdachlosen im Sternenlicht auf die hölzerne Ruhestadt fliehen, wo sie fröstelnd erwachen, den Tau auf den Knien, hebt der Tag sein blasses Gesicht, wo die Liebenden nachts, müde vom Tanz, sich sacht in die Falten des Dunkels hüllen, wenn im Mondlicht die Plätze voll Silber und Glanz wie mit Wasser sich füllen.
Als Sololied sitzen einige aus meinem wunderbaren Chor aus Essen und meinem wunderbaren Chor aus Wuppertal hier, die haben das schon als Chorlied gesungen. Ich habe nämlich einen Kästner, ein Gedicht von Erich Kästner vertont. Ich freue mich, dass Olaf Reitz heute Erich Kästner lesen wird. Das ist hier in Musik die Fantasie von übermorgen, die Erich Kästner zum Krieg geschrieben hat.
Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen nein und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor des Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock entzwei und manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei. und nirgends gab es Krieg. Die Frauen zogen dann wieder nach Haus zu Bruder und Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an. Und zum Abschluss meines kleinen musikalischen Blogs, es kommen nach mir bessere und größere, mache ich das wohl berühmteste Friedenslied John Lennons und Yoko Onos, Imagine. Und das mache ich nicht nur in der englischen Original und einer deutschen Strophe, sondern auch auf Hebräisch und auf Arabisch.
Imagine all the people
Verstärkung, weil ich etwas erkältet bin und habe Olaf die größten Passagen überlassen, damit ich mich nicht so anstrengen muss. Bevor ich auf meine Zusammenarbeit mit Rolf Becker zu sprechen komme, möchte ich euch und Ihnen einige Eindrücke von der Trauerfeier am 7. Januar diesen Jahres in Hamburg, an der ich teilnehmen durfte, weitergeben. Das habe ich schon gesagt mit Olaf. Leider muss ich aus Zeitgründen eine Reihe sehr hörenswerter Bekundigungen von der Trauerfeier unerwähnt lassen. Rolfs Lebensgefährtin Silvia Wempfner, ebenfalls Schauspielerin, hatte über gemeinsame Freunde in Hamburg von unserer heutigen Veranstaltung erfahren und meldete, dass sie sich sehr darüber freue. Wir werden ihr auch einige Worte und Fotos von unserer Veranstaltung machen, die Jochen Vogler in diesem Moment schießt, in unserem Auftrag. Nun zu Auszügen von ausgewählten Ansprachen in der St. Georgskirche in Hamburg, wo Rolfs Lebensgefährtin Silvia als erste sprach.
Als Rolf an einem Oktobertag in mein Leben trat, da wusste ich, das wird mein Mann. Ich wusste nicht, ob für eine Nacht oder etwas mehr. Das war 1977 und das ist ein ganzes Leben geworden. Ein Kollege sagte mir damals, der Rolf, das ist ein guter Schauspieler, guter Kollege. Er hat nur einen Fehler. Er setzt sich noch für die letzte Klofrau ein. Auch wenn wir keine letzte Klofrau kennen, sondern Menschen, die um ein Leben in Würde kämpfen, für diesen Fehler habe ich ihn geliebt. Aber das bedeutete bei aller Nähe, Rolf war ständig unterwegs, beruflich sowieso. Doch auch um Menschen zu unterstützen, hierzulande in Nicaragua, Palästina, Jugoslawien, Kurdistan, in den Township von Südafrika, bei Mumia Abu Jamal im Todestrakt von Pennsylvania in Griechenland. All das war Teil seines Lebens, ebenso wie unser Zuhause in St. Georg. Und draußen unsere Datscha unter den alten Bäumen bei den Buntspechten, Amseln und Meisen. Wie in stillem Einverständnis mit Rosa Luxemburg, Namensgeberin des Preises zu seinem 90. Geburtstag, ich fühle mich auf der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt. Und überall da sehe ich ihn. Er bleibt, so oder so.
Genau. Die St. Georgskirche war am 7. Januar bis auf den letzten Platz besetzt. In dieser Kirche, gleich neben dem Schauspielhaus, hat er seinen 90. gefeiert und politische Veranstaltungen abgehalten. Und nun wir unsere Trauer. Beim Verlassen der Kirche wurde der Song Der Traum ist aus von der Rockgruppe Tonsteine Scherben, wahrscheinlich bei einigen von euch bekannt, ganz schön laut abgespielt. Das passte gut zu Rolf und den Gästen seiner Trauerfeier. Einer von ihnen war Michael Joho vom Einwohnerverein und der Geschichtswerkstatt St. Georg. Er zeigte auf, wie wichtig Rolf für das Viertel war.
Rolf war es immer schon ein herausragendes Anliegen, den Unterdrückten und Ausgebeuteten, den Obdachlosen und Geflüchteten eine Stimme zu verleihen. In St. Georg sind wir reich an Künstlerinnen und Künstlern, aber niemand von ihnen war so sehr mit der alternativen Stadtteilbewegung verbunden, wie eben Rolf es war. Ihn musste man nicht groß bitten. Er stand zur Verfügung, wenn wir ihn riefen. Notfalls reiste er von Filmaufnahmen in Leipzig an, um sein Wort auf einer Veranstaltung zu erheben oder Texte zu rezitieren. Er lernte das Kommunistische Manifest auswendig, um es auf einer Veranstaltung der Geschichtswerkstatt zur 48er Revolution vorzutragen, auch wenn nur wenige BesucherInnen da waren.
Als nächstes kommen wir zum Gewerkschafter und politischen Aktivisten Rolf Becker. Er war aktives Mitglied der damaligen Gewerkschaft Druck und Papier, die letztendlich in Verdi aufging. Eine Kollegin und ein Kollege aus Berlin berichteten.
Im September 2012 starteten wir mit unseren Solidaritätsfahrten nach Griechenland. Sie fanden alljährlich im Herbst statt. Zur gewerkschaftlichen Solidaritätsgruppe gegen Spardiktate und Nationalismus gesellte sich selbstverständlich auch Rolf. Er vermittelte uns nicht nur den Kontakt zu Manolis Gletsos, der uns in Kesariani, dem Hinrichtungsort der deutschen Wehrmacht in Athen, empfangen hatte. Manolis hatte 1941 als junger Student unter Lebensgefahr die von der Wehrmacht gehisste Hakenkreuzfahne von der Akropolis entwendet. Dadurch wurde er zur Symbolfigur für den antifaschistischen Widerstand und den bewaffneten Kampf gegen die deutsche Besatzung. Wie aus dem Ärmel geschüttelt, fand Rolf die richtigen Worte in seiner Rede bei dieser Gedenkveranstaltung auf dem Altar der Freiheit, wie der Erschießungsplatz der Wehrmacht in Kesariani genannt wird. Seine Wirkung blieb also keineswegs auf Deutschland beschränkt. Davon zeugen zahlreiche Glückwünsche anlässlich der Verleihung des Rosa-Luxemburg-Preises durch die junge Welt am 12. April 2025, wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörte Moshe Zuckermann aus Tel Aviv, Abu Jamal mit einer Videobotschaft aus dem US-Gefängnis, sowie eine Gruppe griechischer Genossinnen und Genossen, die ihn während der Festveranstaltung durch das Singen eines Widerstandslieds von Mikis Theodorakis ehrten. Wir wollten ganz in seinem Sinne die Solidarität fortsetzen. Zitat Becker: wechselseitiger Austausch als kleines Zeichen internationaler Solidarität. Zeichen der Verbundenheit im Widerstand von unten gegen die zunehmenden Angriffe von oben, die zur Ausplünderung und Verelendung ganzer Völker führen. Zeichen im Bemühen um ein politisch vereintes, friedliches und soziales Europa, seiner arbeitenden und arbeitslosen Bevölkerungen statt eines Europas unter dem Diktat des Kapitals.
Und nun einige Worte von Brigitte Domes aus der GEW und aktiv beim Dialog von unten statt Bomben von oben. Sie kannte Rolf seit 40 Jahren aus der Gruppe Arbeiterpolitik.
Ich habe auch einen Rolf kennengelernt, der neben seinem oftmals kämpferischen Optimismus sehr viel eigene Leiterfahrung und Trauer in sich barg und dessen politisches Engagement nicht nur auf den marxistischen Erkenntnissen über das Wesen unserer Gesellschaftsordnung beruhten, sondern auch auf der Sorge um die Zukunft der eigenen Kinder, wie auch aller Kinder dieser Erde, angesichts der sich zuspitzenden imperialen Konkurrenz, der von Menschen gemachten Naturkatastrophen, der immer brutaleren Kriege, der Militarisierung unserer eigenen Gesellschaft. Da war auch die Angst vor der noch größeren Apokalypse, die Zerstörungen, die vielen Toten, vor allem das Leid der Kinder in Gaza, waren für Rolf wie ein Menetekel. Ich habe ihn einmal gefragt, welche Bedeutung die Gruppe Arbeiterpolitik für ihn hatte. Er antwortete: Sie hat mich geerdet. Gemeint hat er damit die Zusammenarbeit mit GewerkschafterInnen, mit Hafen- und Werftarbeitern, mit Kollegen aus den Stahlwerken, mit Druckern, Setzern, mit Frauen und Männern aus der arbeitenden Bevölkerung. In diesem Zusammenhang bekam auch seine umfassende Kenntnis der Literatur, seine Schauspielkunst eine neue Bedeutung. Kunst war nicht mehr Flucht aus der Wirklichkeit. Kunst um der Kunst willen oder Bestandteil des bürgerlichen Kulturbetriebs, dem sowieso nie gefallen hatte, sondern wurde auf Streikversammlungen und bei Widerstandsaktionen zur Mahnung, zur Erklärung, zur Deutung der Gegenwart, zur Ermutigung. Kunst als Teil des Widerstandes. Rolf war das Handeln wichtig, nicht nur die Theorie. Ohne praktische Schritte sind Solidarität und sozialistische Überzeugung nur ein Lippenbekenntnis. Dafür ein weiteres Beispiel. Dialog von unten statt Bomben von oben. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen den Krieg. Dieses Plakat stammt von Rolf. Er hat es getragen, als wir, eine Gruppe von insgesamt 10 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, einen Monat nach Beginn des völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieges auf Serbien in das Kriegsgebiet gefahren sind, nicht um Milosevic zu unterstützen, sondern um einen Dialog von unten zu führen mit den Kolleginnen und Kollegen, deren Lebensgrundlagen auch durch deutsche Tornados zerschossen wurden.
Zum Schluss sprach in der Kirche die Bischöfin Kirsten Vers.
Einer seiner Rollen war die als unser Lieblingsatheist. Er glaubte nicht an Gott. suchte aber dennoch immer wieder die Nähe zur Kirche oder besser zu uns Kirchenmenschen. Wir haben ihn geachtet als einen, der ebenso wie wir eine große, tiefe Sehnsucht in sich fühlt nach einer besseren Welt. Dieser Traum nach einer gerechten, friedenswachen, menschenliebenden Welt, den zu träumen, bedeutet immer in Spannung zu sein. In dieser Spannung zwischen ernüchterter, ja fast apokalyptischer Verzweiflung über die Realitäten einerseits und geradlinigem Hoffnungstrotz andererseits. Dass wir nun hier in der Kirche sitzen und nicht im Gewerkschafts- oder im Schauspielhaus, das wollte Rolf so. Danke, dass ihr trotzdem alle gekommen seid, um Rolfs Willen und um des Friedens Willen.
Ja, jetzt wollte ich nach diesem Schlusswort, wo eigentlich schon alles gesagt worden ist, dennoch auch auf uns Wuppertaler zu sprechen kommen. Wann ich Rolf das zum ersten Mal getroffen habe, weiß ich nicht mehr. Dass er ein überzeugter Internationalist war, ist schon vom Vorhergesagten zum Ausdruck gebracht worden. Ich hatte 1969 eine Lehre in einem chemisch-pharmazeutischen Betrieb dieser Stadt begonnen und war dort Jugendvertreterin, Betriebsrat, Vertrauensfrau und politisch interessiert. Wie für Rolf war für unsere Gruppe internationale Arbeit selbstverständlich. Wir hatten seit Beginn der 90er Jahre selbstorganisierte Austausche mit Beschäftigten von Chemiebetrieben in verschiedenen Ländern durchgeführt. Anfang des Jahres 2000 wurde nach einem Streik gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei VW in Südafrika 1300 Arbeiter auf einen Schlag entlassen. Auch Rolf Becker hatte davon erfahren und war schon aktiv geworden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt gute Kontakte zu südafrikanischen Gewerkschaftern und kam gerne deren Bitte nach, Solidaritätsbesuche von deutschen VW-Kollegen nach Südafrika und von südafrikanischen Kollegen nach Deutschland zu organisieren. Mit Hilfe der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt konnten Kollegen aus den VW-Werken Salzgitter und Kassel an den Schlichtungsverhandlungen teilnehmen. Umgekehrt wollten wir aber auch in Deutschland Solidarität organisieren, um vom Volkswagen die Wiedereinstellung der Entlassenen zu erreichen. Dazu wurden in verschiedenen Städten Versammlungen abgehalten und die südafrikanischen Kollegen angehört. Rolf Becker hatte mit seinem Sohn die gefeuerten VW-Arbeiter in Südafrika besucht. Und bei einer von uns organisierten Rundreise von südafrikanischen Gewerkschaften in Deutschland im April 2000 drückte er mir in Hamburg umstandslos eine Geldspende in die Hand. Des Weiteren sandte der Vorstand der damaligen IG Medien, dem Rolf angehörte, einen Brief an Vertrauensleute und Betriebsräte von Volkswagen mit der entschiedenen Aufforderung, die entlassenen Arbeiter zu unterstützen und für ihre Wiedereinstellung einzutreten. Das war praktische internationale Solidarität, bei der ich ihm begegnet bin. Dann vergingen viele Jahre bis zu einem Wiedersehen. Als das Wuppertaler Friedensforum am 10. November 2024 zum Jahrestag der Novemberrevolution, als Olaf nicht konnte, und der aktuell geforderten Kriegstüchtigkeit einen Referenten suchte, besannen wir uns auf die alte Verbundenheit mit Rolf Becker und fragten ihn, ob er zu diesem Anlass nach Wuppertal kommen könnte. Tatsächlich sagte er erfreut zu und trug im Rahmen der Veranstaltung 1914 Weltkrieg, Zeitenwende durch Widerstand und Revolution sein Uskerzki-Programm in der Verteilstelle für Kultur und Geschichte von Rainer Refus in der Sedanstraße vor. Broschüren davon liegen auch da am Rand auf einem Tischchen. Wir waren begeistert von seiner sonorigen Stimme, seiner Lebendigkeit, Präsenz und Freundlichkeit, die er mit seinen 89 Jahren ausstrahlte. Ich bin sehr glücklich, dass wir diese Gelegenheit noch wahrnehmen konnten und danke für eure Aufmerksamkeit.
ich so gut vertreten worden bin. Dann habe ich natürlich geguckt, wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Aber jetzt bist du zuerst mal dran, kann das sein? Ich habe gar kein Programm hier vor. Nee, dann mach du zuerst. Dann erzähl ich gleich mal Quatsch weiter.
Ja, Quatsch war es ja bis jetzt noch nicht, mag ich jedenfalls. Die Veranstaltung, von der Beatrice eben gesprochen hat, in der Verteilstelle, die gibt es übrigens auch als Podcast bei VASO. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Ulrich Franz und ich war lange mit Rolf befreundet und möchte deswegen einige Punkte aus dem Leben, die wir gemeinsam hatten, vortragen. Zuerst möchte ich aber eins sagen, nämlich das, was er als Schauspieler gemacht hat. Er war ja tatsächlich ein großer Schauspieler. Ich habe nicht viel von ihm gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in letzter Zeit habe ich mir nicht viel angeguckt. Aber die verlorene Ehre der Katharina Blum, das ist, glaube ich, auch so ein Standardfilm, wo er diesen fiesen Staatsanwalt gespielt hat. Aber gut, der sollte ja auch schlecht aussehen in dem Film. Das hat er wunderbar hingekriegt. Also, irgendwann Ende der 70er Jahre war ich mit Rolf auf einer politischen Veranstaltung in Berlin. Er musste nach der Veranstaltung noch mit irgendeinem Filmschaffenden eine Absprache treffen und fragte mich, ob ich mitkommen würde zu einer dieser großen Studios. Ich weiß gar nicht mal, welches Studio das war. Wir trafen 6 Schauspieler, mit denen Rolf immer ins Gespräch kam. Er stellte mich den Schauspielern vor. Ich als cineastische Flachpfeife musste in sicherer Entfernung von den Betroffenen immer nachfragen, wer das dann gewesen sei. Aber diese Begebenheit zeigte mir, wie verbunden er mit allen Berühmtheiten aus dieser Branche war und mit denen er teilweise sehr respektvoll redete. Er war im Mediengeschäft mehr als ein Schauspieler. Er war Synchronsprecher, er war Lehrer an einer Hamburger Schauspielschule, er war Chorleiter und noch vieles mehr. Aber darüber hinaus war Rolf politisch hochwirksam. Meine erste Begegnung mit ihm war, ich war 20 Jahre alt, 1973 auf der Raststätte der A1 Lichtendorf, nachts um 4. Wie kam es dazu? Es gab einen wilden Streit bei den Glöcknerwerken in Bremen. Die APO war da stark involviert. Wer ist die APO? Das ist die Arbeiterpolitik, da wurde vorhin ja auch kurz was drüber gesagt. Die Arbeiterpolitik ist eine Folgeorganisation der KPO, die sich Ende der 20er Jahre von der KPD abgespalten hat, kurz gesagt, ich will da jetzt nicht tief vertieft eingehen, wegen der stalinistischen Politik der KPD hat sich die KPO gegründet und die Arbeiterpolitik war eine Folgeorganisation. Der Vorsitzende der KPD, der Anfang der 20er Jahre, Heinrich Brandler, war bei der APO aktiv. Rolf war dort auch aktiv und Mitglied. 1973 trafen wir uns, wie gesagt, in Lichtendorf um 4 Uhr, um eine Flugblattverteilung im Ruhrgebiet für die Beschäftigten der Stahlproduzenten zu organisieren. Die Bremer Streikenden waren um Solidarität. Das organisierte Rolf, wo ich ihn da auch dann zum ersten Mal traf. Um 5.30 Uhr waren wir dann vor den Toren, um 7.45 Uhr war ich wieder bei Bayer und arbeitete dort. Danach traf ich Rolf häufiger. Bei Veranstaltungen in der Lüneburger Heide, wo er seine Kurzurlaube machte, bei ihm zu Hause oder in Wuppertal. Ich war aktiv in der Belegschaftsliste einer linken Gewerkschaftergruppe. Wir machten mit Rolf mehrere Veranstaltungen, wo er als Schauspieler vor mehr als 80 Bayeranern auftrat. Wir hatten auch mal eine Kooperationsveranstaltung mit der VHS, wo über 120 Leute anwesend waren. Besonders sein Auftritt zum Thema Geld ist mir im Gedächtnis geblieben. Denn der Themenvorschlag von ihm löste bei mir Skepsis aus. Geld. 1,5 Stunden über Geld reden. Naja, Rolf Becker hat Texte über die Machenschaften des Geldes von der Antike bis zur Jetztzeit zusammengetragen, die beeindruckend waren. Das Besondere daran war, dass sich diese Texte, obwohl teils 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung verfasst wurden, sich anhörten, als hätten sie erst gestern in der Zeitung gestanden. Normalerweise wirken bereits Texte aus dem letzten Jahrhundert altertümlich. Ich weiß nicht, wie Rolf Becker das schaffte, aber seine Zitat von Goethe wirkten nicht blumig, Aristophan klang nicht antik, die Bibel erschien nicht religiös und Marx nicht kompliziert. Vielleicht, weil Geld schon immer die gleiche Wirkung auf diese Organisation und Vereine und Menschen hatte. Rolf brachte das Thema kurzweilig vor. Als einziges Requisit hatte er seinen Hut dabei, den er ab und zu schwenkte oder auf seinen Kopf setzte. In der Kürze der Zeit möchte ich jetzt auf viele Punkte nicht eingehen. Der Jugoslawienkrieg, wo er im Mai 1999 auf einer Brücke gestanden hat, um zu zeigen, macht diesen Krieg nicht weiter und den versuchte zu behindern, hat er mit unseren Kollegen von Basel gemacht und vom Chemiekreis, das waren wir Gewerkschafter, und was auch gesagt worden ist, dass er in Griechenland nach der Wirtschaftskrise 2008 aktiv vor Ort war. Man muss ganz klar sagen, ich bin oft in Griechenland und habe das damals miterlebt, das war tatsächlich eine imperialistische Ausbeutung des Landes, dass da Sachen verkauft worden sind, wie der Flughafen in Thessaloniki zum Spottpreis und solche Sachen. Das war also auch von der BRD nicht sehr schön und er wirkte dagegen, indem er sich da gegen positionierte. Es gab auch Schwierigkeiten mit ihm. Als wir Basel gründeten, also diesen linken Gewerkschaftsverein da, wollte er aus der Erfahrung, die er aus der Geschichte kannte, nicht mehr richtig uns unterstützen. Weil die Erfahrung war, bevor Hitler die Macht ergriffen hat, gab es eine Abspaltung der linken Gewerkschafter, die nannten sich RWO, und das hat nach Meinung vieler und auch meiner Meinung dazu geführt, dass die Machtergreifung leichter war. Und deswegen hatte er auch so eine gewisse Skepsis zu BASO, also Basisinitiative Solidarität. Später waren wir uns allerdings hier gemeinsam einig und haben auch, wie Beatrix gesagt hat, diese Veranstaltung da gemacht. Gut. Die Überleitung, die ich jetzt habe, ist folgende. Rolf Becker war ja an vielen Punkten aktiv. Er hat selbstlos viele andere unterstützt und ich bitte auch hier um die Unterstützung, selbstlos und aktiv. Wir haben mit Medico International verabredet, dass wir heute für Sie ein bisschen Werbung machen. Medico International setzt sich auf die Seite der Betroffenen von Unterdrückung und Krieg sowie der Ausgeschlossenen des globalen Kapitalismus für eine gerechte Welt. Ne? Und dafür möchten wir sammeln, um diese Verhältnisse zu überwinden, Not und Ungerechtigkeit zu überwinden. Medico dringt nicht wie das Rote Kreuz oder sonst wie auf eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft und hat viele Kooperationen in über 30 Ländern zum Thema Nothilfe, Menschenrecht, Flucht und Immigration, globale Gesundheit, psychologische Arbeit und Klimagerechtigkeit. Medico ist über 50 Jahre aktiv und wurde 1997 mit der von ihm unterstützten Kampagne gegen Landminen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ich würde bitten, dass ihr tatsächlich spendet. Da hinten sind auch Unterlagen, die würde ich bitten, euch mitzunehmen. Da kann man dann auch nochmal gesondert spenden, was weiß ich, wenn es Weihnachtsgeld gibt oder irgend sowas. Gibt es sowas noch? Ja, ich sehe, die lachen im Gesichter hier. Aber es gibt manchmal irgendwie ein größeren Beitrag und den kann man dann auch am Start vorbei absetzen. Gut, eine zweite Spende ist, glaube ich, auch nötig für diese Veranstaltung. Stefanie, kannst du dazu was sagen? Für die Hefte und für das, was wir hier beigebracht haben. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch lockere Unterhaltung jetzt.
Gut, dann machen wir mal lockere Unterhaltung. Also die lockere Unterhaltung fängt zunächst mal so an, also mit diesen Spenden, das ist für irgendwelche Hefte, weil alle, die hier auf der Bühne stehen, kriegen keine Spende, weil denen ist es ein Herzensanliegen, die machen das einfach so, um das auch nochmal klarzustellen. Vielen Dank, Florian. Was wollte ich noch sagen? Medico macht total gute Berichte auch über die eigene Arbeit. Die haben einen tollen Rundbrief, den könnt ihr bestellen. Die schicken den auch euch kostenlos zu. Das ist super. Es ist extrem informativ und die machen wirklich eine ganz hervorragende Arbeit. So, Themenwechsel. Bruch, ich mache das Literaturprogramm. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie machen wir das denn? Also ich wollte natürlich irgendwie Rolf jetzt nicht nachmachen, sondern habe eher geguckt, irgendwie was verbindet uns, was sind die Themen, die uns so zusammenhalten. Und ein Thema, aber das wäre zu viel für den heutigen Nachmittag, das wäre natürlich das Kommunistische Manifest, weil Rolf hat das gelesen, ich habe das gelesen und ich wüsste nicht, wer das sonst regelmäßig auf Veranstaltungen überhaupt gelesen hat, aber das ist schon eine sehr, sehr dichte Verbindung. Aber Kästner ist mir eingefallen und ja, ich fange einfach mal an. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe. Und unsichtbare Helme sieht man dort. Gesichter hat man dort. Doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will, und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still. Die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt es dort. Dann und wann. Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht. Das ist kein Lernen. Es war einmal ein netter alter Herr, der hatte die Unart, sich ab und zu vernünftige Dinge auszudenken. Das heißt, zur Unart wurde seine Gewohnheit eigentlich erst dadurch, dass er das, was er sich jeweils ausgedacht hatte, nicht für sich behielt, sondern den Fachleuten vorzutragen pflegte. Da er reich und trotz seiner plausiblen Einfälle angesehen war, mussten sie ihm, wenn auch mit knirschenden Ohren, aufs Geduldigste zuhören. Und es gibt gewiss für Fachleute keine ärgere Qual, als die lächelnden Gesichts einem vernünftigen Vorschlage zu lauschen. Denn die Vernunft, das weiß jeder, vereinfacht das Schwierige in einer Weise, die den Männern vom Fach nicht geheuer und somit ungeheuerlich erscheinen muss. Sie empfinden dergleichen zu Recht als einen unerlaubten Eingriff in ihre mühsam erworbenen und verteidigten Befugnisse. Was, fragt man sich mit ihnen, sollten die Ärmsten wirklich tun, wenn nicht sie herrschten, sondern statt ihrer die Vernunft regierte? Nun, also, eines Tages wurde der nette alte Herr während einer Sitzung gemeldet, an der die wichtigsten Staatsmänner der Erde teilnahmen, um, wie verlautete, die irdischen Zwiste und Nöte aus der Welt zu schaffen. Allmächtiger, dachten sie. Wer weiß, was er heute mit uns und seiner dummen Vernunft wieder vorhat. Und dann ließen sie ihn hereinbitten. Er kam, verbeugte sich ein wenig altmodisch und nahm Platz. Er lächelte. Sie lächelten. Schließlich ergriff er das Wort. Meine Herren Staatshäupter und Staatsoberhäupter, sagte er, ich habe, wie ich glaube, einen brauchbaren Gedanken gehabt. Man hat ihn auf seine praktische Verwendbarkeit geprüft. Ich möchte ihn in Ihrem Kreise vortragen. Hören Sie mir bitte zu. Sind Sie es nicht mir, doch der Vernunft sind Sie es zumindest schuldig. Sie nickten, gequält lächelnd mit Ihren Staatshäuptern und er fuhr fort. Sie haben sich vorgenommen, Ihren Völkern Ruhe und Frieden zu sichern und das kann zunächst unvernünftigerweise, so verschieden Ihre ökonomischen Ansichten auch sein mögen, nur bedeuten, dass Ihnen an der Zufriedenheit aller Erdbewohner gelegen ist. Oder irre ich mich in diesem Punkte?
Bewahre, riefen sie. Keineswegs, wo denken Sie hin, netter alter Herr?
Wie schön, meinte er. Dann ist Ihr Problem gelöst. Ich beglückwünsche Sie und Ihre Völker. Fahren Sie heim und bewilligen Sie aus den Finanzen Ihrer Staaten im Rahmen der jeweiligen Verfassung und geschlüsselt nach Vermögen miteinander einen Betrag, den ich genauestens habe errechnen lassen und zum Schluss nennen werde. Mit dieser Summe wird Folgendes geschehen. Jede Familie in jedem ihrer Länder erhält eine kleine, hübsche Villa mit 6 Zimmern, einem Garten und einer Garage sowie ein Auto zum Geschenk. Und da hintendrein der gedachte Betrag noch immer nicht aufgebraucht sein wird, können Sie, auch das ist kalkuliert, in jedem Ort der Erde, der mehr als 5000 Einwohner zählt, eine neue Schule und ein modernes Krankenhaus bauen lassen. Ich beneide Sie. Denn obwohl ich nicht glaube, dass die materiellen Dinge die höchsten irdischen Güter verkörpern, bin ich vernünftig genug, um einzusehen, dass der Frieden zwischen den Völkern zuerst von der äußeren Zufriedenheit der Menschen abhängt. Ach, wenn ich eben sagte, dass ich Sie beneide, habe ich gelogen. Ich bin glücklich. Der nette alte Herr griff in seine Brusttasche und zündete sich eine kleine Zigarre an. Die übrigen Anwesenden lächelten verzerrt. Endlich gab sich das Oberste der Staatsoberhäupter einen Ruck und fragte mit heiserer Stimme,
Wie hoch ist der für Ihre Zwecke vorgesehene Betrag, nicht?
Für meine Zwecke? Fragte der nette alte Herr zurück. Und man konnte aus seinem Ton ein leichtes Befremden heraus.
Nun, reden Sie schon, rief das zweithöchste Staatsoberhaupt unwillig. Wie viel Geld würde für den kleinen Scherz gebraucht? Hä?
1 Billion Dollar, antwortete der nette alte Herr ruhig. 1 Milliarde hat 1000 Millionen und 1 Billion hat 1000 Milliarden. Es handelt sich um eine 1 mit 12 Nullen. Dann rauchte er wieder an seiner kleinen Zigarre herum.
Sie sind nur vollkommen blödsinnig, schrie jemand,
auch ein Staatsoberhaupt. Der nette alte Herr setzte sich gerade und blickte den Schreier verwundert an. Wie Kommen Sie darauf? Fragte er. Es handelt sich natürlich um viel Geld, ja? Aber der letzte Krieg hat, wie die Statistik ausweist, ganz genauso viel gekostet. Da brachen die Staatshäupter und Staatsoberhäupter in tobendes Gelächter aus. Man brüllte geradezu. Man schlug sich untereinander auf die Schenkel, krähte wie am Spieß, wischte sich die Lachtränen aus den Augen. Der nette alte Herr schaute ratlos von einem zum anderen. Ich begreife Ihre Heiterkeit nicht ganz. Wollen Sie mir gütigst erklären, was Ihnen solchen Spaß macht? Wenn ein langer Krieg 1 Billion Dollar gekostet hat, warum sollte dann ein langer Frieden nicht dasselbe wert sein? Was um alles in der Welt ist denn daran komisch? Nun lachten sie alle noch lauter. Es war ein rechtes Höllengelächter. Einer konnte es im Sitzen nicht mehr aushalten. Er sprang auf, hielt sich die schmerzenden Seiten und rief mit der letzten ihm zu Gebote stehenden Kraft:
Das hört sich die Alter!
Die Staatshäupter, der nette alte Herr und ihre lustige Unterhaltung sind natürlich völlig frei erfunden. Dass der Krieg 1 Billion Dollar gekostet hat und was man sonst für denselben Betrag leisten könnte, soll, versicherte eine in der Frankfurter Neuen Presse zitierte amerikanische Statistik, hingegen zutreffen. Als letztes habe ich noch ein kleines Gedicht von Rosa Ausländer mitgebracht. Vergesst es nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam, besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den 4 Winden. Vergesst es nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte, die geteilte, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet. Diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Danke.
Dann nutze ich mal die Zeit, um die dritte im Grunde vorzustellen, Mona Weiß, begleitet Rudi.
So, der erste Song, den wir jetzt spielen, der heißt Eisenmann. Verlassen, nur du bist da noch Kreuz. Der ist von Rio Reiser.
Okay.
Gott und sie hat getragen. Viele tausende Jahre hat Hoffnung gespendet, wo keine Hoffnung war. Die Frau ist müde, beginnt zu verzagen, doch der Traum lebt weiter.
Zu Rolf Becker sagen. Rolf Becker hat Kultur als Brückenbauer, als Türöffner gebraucht für eine Erweiterung der Perspektiven, um Beziehungen herzustellen, die dazu beitragen, sich für eine Gesellschaft einzusetzen, die gegen Patriarchat, weiße Vorherrschaft und Kapitalismus aufbegehrt. Öffentlichkeit und Erinnerung an unsere Geschichte, an unsere Kämpfe und an unsere aktuellen politischen Herausforderungen muss immer wieder neu entstehen und hergestellt werden. Dafür brauchen wir aber auch Orte und engagierte Menschen, die diese Anliegen teilen. Zwei exemplarische Beispiele aus Wuppertal möchte ich hier kurz vorstellen. Das ist zum einen die Verteilungsstelle Kunst und Geschichte, hat Bea eben schon erzählt, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen kürzer, am Sedansberg in Barmen mit seinem engagierten Betreiber Rainer Refus. Und zum anderen das Wuppertaler Friedensforum, von denen ja heute auch viele hier sind, mit seinen vielen engagierten Persönlichkeiten. In der Verteilstelle Kunst und Geschichte hat Rolf Becker Ossietzky gelesen. Ich will nur ein, zwei kurze Passagen, die er dort vorgetragen hat, weil es auch heute noch sehr aktuell ist, hier vortragen. Und zwar hat er gelesen, Januar 1927, Ereignisse, Januar 1927. Was haben die großen Parlamentspolitiker, diese Strategen der Opportunität, eigentlich erreicht? Die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit sind schärfer als jemals. Die Hohenzollern haben ihre Millionen. Die Zensur ist wieder da. Das sind die Resultate. Und wenn auch sonst weiter nichts stabilisiert ist, so doch der Kapitalismus. Aufklärung von unten, dafür ist kein Geld da. Kein Geld für die Arbeitslosen, kein Geld für ein großes Wohnbau- oder Siedlungsprogramm. Dann im Mai 1929, 1. Mai in Berlin, 22 Tote und über 100 Schwerverletzte. Der als Sachverwalter des Sozialdemokratischen Parteivorstandes hat Herr Zörgiebel den Maiumzug verboten, weil befürchtet wurde, die Kommunisten könnten nach ihren Erfolgen bei den Betriebsratswahlen glanzvoller aufziehen als die Sozialdemokraten. Und das musste das Verbot, deswegen musste das Verbot am 1. Mai aufrechterhalten werden. Am 21. Mai im gleichen Jahr. Wie leicht glitten die Herren über die schreckliche Zahl von mittlerweile 24 Toten hinweg. Kämpfe erfordern Opfer. Das war der Tenor ihrer Ausführung. Nein, meine Herren Minister, es ist nicht gekämpft, sondern nur gestorben worden. Und nur die eine Seite hat die Toten geliefert. Ja. Jetzt muss ich mal eben gucken. Weiter. Es gibt noch das Wuppertaler Friedensforum, da wollte ich auch noch was zu sagen, bietet mit seinen Aktivitäten und Veranstaltungen ein breites Spektrum an Aufklärung, Information und auch Teilhabemöglichkeiten. So zum Beispiel mit der Buchvorstellung von Raúl Cedillo, spanischer Philosoph und politischer Aktivist, im Februar 23. Seine Kernaussage war und ist, Zitat, um Frieden zu erreichen, muss er mit einem regionalen und globalen Entwurf für eine Gesellschaft ohne Krieg, ohne Ausbeutung der Menschen und der Biosphäre verbunden sein. Deshalb bezeichne ich das Vorhaben als konstituierenden Frieden. Das hat er aus seinem Buch, das Raúl Cedillo damals vorgestellt hat, als Kernaussage gemacht. Es gibt auch vom Friedensforum Veranstaltungen, zum Beispiel mit Vertretern von Medico International, da haben wir eben schon was gehört. Eine war mit Riad Ortmann, der über seine Arbeit für Medico in Krisen- und Kriegsgebieten berichtet hat. Also solche Veranstaltungen, da findet ihr auch was an den Infoständen und spendet vielleicht noch was. Ja, macht das Friedensforum. Zum Schluss, es muss möglich sein, dass wir teilen, uns supporten, aufeinander achten, denen in Not helfen, ohne Ansicht von Herkunft, Alter und Geschlecht. Die Welt ist einsamer geworden ohne dich, Rolf Becker, und zugleich so reich von dir beschenkt worden. Jetzt liegt es an uns, mit deinen Augen auf die Welt zu schauen und von ihr zu erzählen. Und das machen wir jetzt hier am Schluss nochmal gemeinsam.
Müssen wir kürzen, müssen wir Solo weglassen. Schade.
Nein.
Kommen wir zum Lied, oder was?
Das, ja. So, wir machen jetzt ein Abschlusslied. Das ist schon, weiß ich nicht, 30 Jahre, 35, ich weiß gar nicht mehr. Der Refrain ist ursprünglich Mann, oh Mann, schau dir das mal genauer an. Und dann kam Mona und sagte mir, dann kam Mona und sagte mir, komm mal, das musst du unbedingt gendern. Ja, das war so vor 15, 20 Jahren. Haben wir gemacht? Noch länger her, meine Güte. Und seitdem hat der Refrain Mann, oh Mann, Frau, schau mal ganz genau.
Jörg hat das nur mit Oman
Ja.